Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Ich sag's gleich. Ich bin evangelischer Pfarrer, evangelisch AB Augsburgischen Bekenntnisses für deutsche Zuhörer, Lutheraner. Jo, also jetzt muss ich als erstes einmal erzählen, dass wir jetzt gerade schon wieder mal zwei mehr geworden sind. Morgen werden wir nochmal um einen mehr. Also sind wir jetzt einmal innerhalb von einer Woche schon mal drei Leute mehr geworden. Wer sind wir? Wir sind die evangelische Pfarrgemeinde Bischofshof und St. Johann im Pongau. Jetzt schaue ich mal, dass wir in dem Jahr wieder mal die üblichen sechs Leute schaffen. Dann sind wir einfach durch Eintritte wiederum aus um 1% mehr geworden. Finde ich okay. Finde ich wirklich okay. Und ja, und das ist so. Und das ist auch kein Problem. Du musst halt nur den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Das ist also, um auch das allen zuhörenden Leuten mal zu sagen, Kirche ist ein Selbstläufer. Kirche ist vom lieben Gott gewollt, durch seinen Sohn gegründet, durch den Heiligen Geist erhalten und solange du den Leuten nicht wahnsinnigst auf die Nerven gehst und nur schwachsinnigsten Blödsinn treibst, muss Kirche wachsen. Geht nicht anders. Gut? Okay, manchmal hat es schwere Phasen, manchmal hat es leichte Phasen, ist halt so und ist halt einmal so und ist halt einmal so. Ah, wurscht. Auf jeden Fall wird sie niemals untergehen, es sei denn, sie geht den Leuten unglaublich und unfassbar auf die Nerven. Damit bin ich auch bei einer E-Mail. Einer ganz netten E-Mail von einem netten jungen Mann. Herzliche Grüße nach Genf. Ich bin einmal für 10 Minuten in Genf gewesen, bin in einen Zug umgestiegen. Nein, war eine halbe Stunde. War eine halbe Stunde, bin ich ganz kurz hinausgegangen, war schön, bin wieder zurückgegangen, bin in den Zug weitergefahren. Und er schreibt, von einer österreichischen Kollegin habe ich erfahren, dass sie im Vorgespräch zu ihrer Trauung in einer katholischen Kirche über eine bestehende respektive bekannte Unfruchtbarkeit befragt wurde. Ihr wurde erklärt, dass in diesem Fall keine christliche Ehe geschlossen werden könne. Auf mich, aber bitte verzeihen Sie mir, meine Unwissenheit wirkt das befremdlich. Gilt das auch in der evangelischen Kirche? Na. Jetzt ist der Punkt folgender. Ich möchte an dem jetzt zuerst einmal das erklären, aber auch etwas anderes zeigen. Ehe ist immer in den Zeiten ganz großen Veränderungen unterworfen. Also im Alten Testament gibt's noch keine Ehe zum Beispiel. Es gibt einen Mann und mehrere Frauen, siehe Erzvater Abraham. Das hat sich auch relativ schnell geändert. Zur Zeit Jesu war im Großen und Ganzen bereits die Ein-Ehe üblich. Verbindlich wurde sie im Judentum erst später. Gut, das mal als erstes. Als zweites, und also Moment, damit das jetzt keiner missversteht, im Christentum vollkommen klar von Anfang an, von Jesus so gewollt, a Frau, a Mann, a Rues, also Monogamie. Jetzt reicht das noch nicht als Bestimmung. Also Ehe ist ein gar weltlich Ding, wie der gute Luther sagt, und das ist eine typisch protestantische Geschichte, sich zu überlegen, jo, wo es gehört rein weltlich zu einer Ehe dazu. Als Beispiel, im rabbinischen Judentum gilt es bis heute eigentlich talmudisch als Ehevoraussetzung, dass die zwei ein eigenes Haus haben. Es war also ganz lang so im Judentum, das ist keine blöde Idee, stell dir das vor, du stehst da in Israel, hast so ein kleines Dörfel mit so kleinen Häusern, dass die zwar so weit sind, dass sie sich ihr eigenes Häusl bauen. Erst dann, wenn sie von den Eltern weg sind, gutes biblisches Motiv, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, erst dann können sie heiraten. Wenn die zwar zu arm sind oder steppert oder wo auch immer, sich ein eigenes Haus zu bauen, zu unselbstständig vor allen Dingen, können sie nicht heiraten. Die durften zwar durchaus zusammenleben und haben da so, es war dann üblich sozusagen, das waren ja alles einstöckige Häuser, die noch einmal aufzustocken, da war eine zweite Etage, da haben die da ihr Auskommen gehabt, aber das war unmöglich zu heiraten. Aus dem einfachen Grund, na stell dir vor, was passiert, du gehst da an einer Schwiegermutter vorbei. Mehr, meine Herren, muss ich nicht sagen, aber auch meine Damen. Schwiegermütter, die permanent kontrollieren, wo es in der Ehe vor sich geht, ist eine Katastrophe. Das muss zur Katastrophe führen. Und jetzt sind wir schon dort. Es ergibt sich aus der Erfahrung heraus eine Reihe von Dingen, die ganz konstitutiv sind für eine Ehe. Und wenn die nicht da sind, dann können die Leute nicht heiraten. Also zum Beispiel, sie müssen einen eigenen Wohnraum haben. Ich glaube, würden Sie mir jetzt zustimmen. Okay? Und Jetzt, woher kommt diese eigenartige Geschichte von der römisch-katholischen Kirche? Das steht wirklich noch in ihren Ehebestimmungen drinnen, in den Ehehemmnissen, die Unfruchtbarkeit, respektive der Unwille, ein Kind zu zeugen. Dann kann man nicht heiraten, respektive wird die Ehe auch sofort annulliert. Also nicht geschieden, sondern richtig gern aufgehoben, die war noch nie da, da gibt es in Rom ein eigenes Gericht, da schreibt man das denen und dann ist die Ehe aufgehoben. Jetzt, was ist das Problem dabei? Nun, wie ich hierher gekommen bin, aus der Stadt, aufs Land, in den Pongau, haben wir gedacht, na, die werden da also alle irrsinnig katholisch sein und die werden da also nichts vor der Ehe und so weiter und so fort. Und war dann unglaublich überrascht, dass diese ganzen Bauern hier alle mindestens ein Kind hatten, bevor sie geheiratet haben. Also jetzt wirklich dezidiert die Bauern, die ganz katholischen Bauern, nicht die roten evangelischen Eisenbahner, sondern die schwarzen katholischen Bauern. Wieso? Das ist eine alte Geschichte. Man ist zusammengezogen, man hat das schon ausgehandelt gehabt, die Mitgift und so weiter und so fort, und das ist dann sozusagen alles auf Standby geschalten worden und dann haben sie gewartet, ob die ein Kind miteinander kriegen. Erst wenn sie ein Kind miteinander hatten, durften sie heiraten, von den Eltern aus. Deswegen ist das eine Tradition, die zieht sich hier noch immer durch. Ein ganz einfacher Grund, wenn du ein Bauer bist, du wirst alt, du brauchst mindestens ein Kind, dem du das vererben kannst, du brauchst jemanden, der dir hilft am Feld und so weiter und so fort. Also ein Kind, manchmal zwei Kinder, das war der Beweis, die zwei Kinder miteinander Kinder haben, passt. Jetzt war natürlich auch völlig klar, die haben auch nicht geheiratet, die haben nie geheiratet, bevor mindestens ein Kind da war, weil es sozial nicht anders geht. Du kannst nicht zwei alte Leute auf einem Bergbauernhof sitzen haben, das geht nicht. Das gibt eine soziale Katastrophe. Jetzt übernimmt die katholische Kirche diese Praxis und sagt jetzt zu Leuten, okay, wir akzeptieren das, sind aber der Ansicht, ihr solltet doch zuerst heiraten, bieten euch aber an, dass ihr euch sofort scheiden lassen könnt, respektive die Ehe annulliert wird, falls ihr keine Kinder haben könnt. Es ist also ein Kompromiss, den damals die römisch-katholische Kirche ihren Bauern anbietet und eigentlich nicht mit sehr viel Erfolg, um ehrlich zu sein, weil die Leute gescheiter sind. Also die verstehen, wenn ich da in der Kirche drin bin und ja, mit Gottes Hilfe sag und zu jemandem sag, ja, ich nehme dich zu meiner Frau, respektive ja, ich nehme dich zu meinem Mann, dann ist es fix. Also da kannst du jetzt nachher nichts umbasteln. Jetzt bleibt aber dieser Punkt bestehen. Es bleibt im römisch-katholischen Kirchenrecht drinnen, obwohl das natürlich heute in einer westlichen Gesellschaft völlig wurscht ist. Aber bei den Bauern hier, weil welche Bauernsöhne übernehmen jetzt wirklich noch den Hof der Eltern? Das ist totale Krise, aus dem einfachen Grund, weil die meisten Kinder natürlich schauen, dass sie eine gute Schule machen, auch die Bauern hier schauen ganz gewaltig, dass ihre Kinder eine Möglichkeit alle eine höhere Schule haben und haben natürlich andere Berufe, machen es vielleicht noch geteilt irgendwie als Nebenerwerb oder verpachten. Das ist eben hier jetzt ganz große Krise, auch bei vielen Leuten, dass die Kinder nicht mehr sagen, na, das tue ich mir nicht an, also ich bin ja nicht da am Tropf der EU hängend, bei jedem politischen Rübser kann es mal passieren, dass ich zusperre und die Milch kann ich wegschütten und so weiter und so fort. Das ist zu viel. Es passt nicht mehr. Es passt nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es ein Phänomen, das viel, viel stärker wird heute. Und das habe ich jetzt gerade mit einem Gespräch mit einer sehr spannenden, sehr gescheiten Frau gehört. Die hat mir erzählt, sie hat sich in einen Mann verliebt und die haben zusammen gelebt und alles. Und es war alles traumhaft und das wäre also sozusagen ihr Mann gewesen und sie, die Frau. Also alles okay, bis auf eins. Er hat gesagt, er will kein Kind mehr mit ihr. Und die waren schon so weit, dass sie heiraten wollten und ewig zusammenbleiben und einander lieben und bla 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 und alles passt. Und er sagt, aber mit dir will ich kein Kind. Ich habe schon eins als erster Ehe, ich will kein Kind mehr. Und in dem Moment wird der Liebeschwur zum bla bla bla. In der Tat ist es drinnen. Menschen müssen miteinander Kinder haben. Also entweder echte, reale Kinder oder andere Kinder. Ich kenne hier ein Ehepaar, das ist jetzt schon als Ehepaar, denen war es nicht geschenkt, Kinder zu kriegen. Die ziehen jetzt gerade eine ganz, ganz, ganz geniale Geschichte auf für chronisch kranke Kinder. und mit ganz viel Erfolg und stellen da ganz viel Geld auf und dass denen geholfen wird und so weiter und so fort. Schmetterlingskinder heißt es. Die machen da unglaublich viel. Verstehst, so kannst du auch ein Kind kriegen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich hingehe und etwas, was einfach nicht mehr gesellschaftlich passt, so wie der römisch-katholische Kollege, der da einfach noch das Obe klopft und sagt, sind Sie, wissen Sie, dass Sie kein Kind kriegen können, respektive kein Kind zeigen können, dann können wir Sie leider nicht trauen, dann erreicht man natürlich, dass die Leute austreten. Das ist zu Tode ärgern. Das ist nicht Ernstnahme dessen, was Jesu will. Die Ernstnahme des Menschen, die Ernstnahme des Seelischen des Menschen, auch des Leiblichen, sondern man muss ja halt sagen, ja gut, dann wissen sie schon, dann müssen sie sich was anderes finden, ein anderes Kind. Und jedes Paar, das sich darüber im Klaren ist, wir können kein Kind kriegen und trotzdem sagen, wir heiraten, die haben schon irgendein geistiges Kind im Rennen. Anders ist das überhaupt nicht vorstellbar. In der evangelischen Kirche, ja, Ehehemmnisse, die wir haben, haben wir welche? Haben wir. Es ist ja nicht festgeschrieben, ganz, ganz, ganz stark alttestamentlich sind wir eigentlich ausgerichtet an zwei Punkten, nämlich erstens mal dieses Verlassen. Das Verlassen ist uns sehr, 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 sehr wichtig, das Verlassen des Elternhauses. Ich bin völlig freies Pfarrer, wie jeder evangelische Pfarrer, eine Kasualie Ja oder Nein zu sagen, würde, wenn völlig klar ist, die bieten nur bei den Eltern von ihm oder ihr Schwiegereltern, die haben keinen eigenen Seelenraum, da ist noch nichts geworden, die sind völlig abhängig, so Spross nur am Stammbaum ihrer Eltern, würde ich wohl sagen, leider, tut mir leid, kommt sie in 2 Jahren wieder. Es gibt einen Punkt, wo ich einfach sagen würde, na, das müsst ihr mir wirklich gut erklären, dann müsst ihr mich wirklich überzeugen, dass ich euch traue. Ist mir auch bereits einmal passiert, war, die beiden haben einfach nicht zusammen gewohnt. Die haben 250 Kilometer auseinander gewohnt. Und da habe ich gesagt, Leidl, das tut mir leid. Ehe bedeutet Zusammenleben. Ihr könnt es nicht heiraten. Ich hatte so ganz massiv den Eindruck, damit ihr euch nicht trennt. Das ist kein Zaubermittel. Eine Ehe ist kein Zaubermittel. Da müsst ihr eine andere Lösung finden. Ihr müsst euch wirklich, ja sozusagen jiddisch, ein Haus bauen. Ihr müsst einen Platz haben. Das geht nicht. Das ist dann auch eingesehen worden. Das ist auch eingesehen worden und sie haben sie dann gesagt, gut, wir warten noch 2 Jahre. Ich habe dann später gehört, haben sie mir noch was geschickt. Sie haben dann geheiratet, aber dann, wie sie zusammengezogen sind. Irgendwo in Deutschland wurde es dann. Und haben dort auch gut geheiratet und nehme jetzt mal an, dass diese Ehe auch funktioniert. Das heißt, es gibt schon immer Ehehemmnisse. Ehehemmnisse des Seelischen. Und diese Ehehemmnisse werden immer andere. Und es ist völlig okay, wenn Kirche ihren Auftrag vertritt und sagt, Leute, aus unserer 2000-jährigen Erfahrung können wir euch sagen, das geht nicht. Da quält ihr euch nur, da tut ihr euch selber was an. Alles okay. Aber was du niemals tun darfst, ist irgendwas ungeprüft nehmen und die Leute damit quälen. Weil in dem Moment, wo du das machst, hast mit Sicherheit, dass die Leute sich abwenden und zwar aus einem guten Grund. Völlig wurscht, ob die eine Ahnung von Theologie haben oder nicht. Sie spüren eins. Dort wird dann nicht das Anliegen Christi wahrgenommen. Dort ist nicht diese brennende Liebe zum Menschen da, dieses in Begleiten, auch ins Ringen um das Richtige, das Wahre, das Schöne, das Gute, das Seelische, sondern da wird dann nur noch irgendwas dahin quatscht, wo es halt einfach auch so da ist und was wir immer schon so gemacht haben. Und das ist nicht das Anliegen Christi. Das Anliegen Christi müssen wir in jeder Zeit, die einfach völlig anders ist, ganz, ganz, ganz neu erkennen. Einen gesegneten Abend uns allen und den Segen Gottes und den Heiligen Geist, dass wir dieses Anliegen Christi wirklich erkennen.